Sagst du, wenn du ready when you are, ne? Wenn du
fertig ich darf währenddessen atmen, oder? Also ich bin immer wieder.
Und
wird ja auch überschätzt.
Okay, ja.
Aerosole und so. Man atmet ja heutzutage auch nicht mehr.
Nee, das macht man nicht. Es kommt aus Berlin, nicht atmen. Okay.
Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
Grüßt euch, liebe Queer-Community. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin. Ich freue mich total auf die heutige Episode, denn mir sitzt virtuell eine Frau gegenüber, die ihr mit 99,9%iger Sicherheit aus diversen großen TV-Shows und TV-Formaten kennt. Sie war und ist Teil von Formaten wie Supertalent, Grill den Hänsler, Genial daneben oder The Masked Singer. Sie schauspielert und moderiert aber nicht nur, sondern sie ist auch als Autorin sehr erfolgreich. Ihr aktuelles Buch heißt Total Detox, was sie schon immer loswerden wollten. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit der wunderschönen, eloquenten und sehr witzigen Ruth Maschner.
Ja, hallo!
Guten was für eine Antwort? Wir haben uns
ich finde dafür, dass du so wahnsinnig viel Geld für diese Anmoderation ausgegeben hast.
Ich habe wahnsinnig viel investiert.
Ja.
10 Songwriter und Comedy-Autoren waren dabei.
Ja,
das war Klassiker.
Sehr beeindruckt.
Gut, ich fand das total toll. Wir haben uns heute virtuell das erste Mal kennengelernt. Und weißt du, was ich das Tollste an dir fand? Du hast, du warst mit deinem Handy zugange, hast in dem Moment nicht die Audiospur gefunden, dass wir über Zoom telefonieren. Und sie hat das überhaupt nicht ausgemacht. Von unten gefilmt werden. Sehr, sehr sympathisch an dieser Stelle erstmal.
Ja, du weißt ja, wenn man sich von unten filmt, sehen die Beine länger aus. Das ist tatsächlich mittlerweile immer eine sehr große Entscheidung. Lasse ich mich von unten aufnehmen, sehe dann aus wie ein, Selbstüberschätzung, wie ein Megamodel. Habe aber dafür ein Doppelkinn. So, also ohne rum top, oberum so, naja, gut.
Bin aber sehr bodenständig.
Aber man macht ja die Selfies, macht man ja immer schön von oben, damit man die Bambi-Augen hat und das schmale Kinn, damit man dann so schön gefällig aussieht.
Machst du noch Duck-Selfies?
Wie heißt das? Ja, genau. Ja. Ich beschäftige 10 Enten, damit ich immer gut aussehe in diesem Instagram.
Die sehen immer scheiße aus im Gegensatz zu einem. Machst du noch
Duck-Selfies? Das Schlimme ist ja, ich habe neulich festgestellt, es gibt ja mittlerweile Filter, die automatisch deine Gesichtsform verändern. Und das finde ich echt total schlimm, weil ich dachte dann so, also ich hatte diesen Filter ausprobiert und dachte so, irgendwie sehe ich ganz geil aus auf dem Bild, aber irgendwie auch nicht so wie ich. Und dann fiel mir halt auf, dass dieser Filter halt einfach mal dreist die Nase kleiner macht und das Kinn schmaler. Und also mal abgesehen davon, dass natürlich die Haut glatter aussieht und man den totalen Glow hat und den ganzen Scheiß, ne? Aber das ist schon echt krass.
Ja.
Also das war schon
das
wirklich vermittelt so
schockierend. Ja auch mega das falsche Bild dann bei den Kindern.
Ja, und man selber ist dann ja auch irgendwie schon ganz gut. Aber ich fühle mich ja schon wie eine Lügnerin, wenn ich irgendwie Extensions drin habe, weil ich dann immer denke, so, das bin nicht ich. Das ist halt irgendwie ein Kostüm und irgendwie finde ich es ja auch so der Weg zum Ich ist ja auch irgendwie so zu sich selber zu stehen. Und wenn man halt einen Pickel hat oder eine weiße Augenbraue.
Vielleicht an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, rekurriert gerade auf eine Anekdote, die ich erzählt habe. Komm, ich erzähle es einfach. Hin und wieder kommt so eine weiße Augenbraue bei mir raus. Es ist dumm, dass ich das erzähle, Ruth, oder? Es ist unangenehm.
Nein, du kannst ja auch sagen, dass sie blond ist.
Sie ist blond, genau. Oder Silber. So. Silber.
Ja.
Silber,
Gold.
So ist es. Und das ganz Schlimme, und das ist jetzt wirklich eine Offenbarung, ist, dass man hin und wieder, aber wirklich nur ganz selten mal ein Haar am Kinn hat, das man sich zupfen muss. Ich glaube, das ist eine Alterssache. Das kommt mit zunehmendem Alter, habe ich das jetzt.
Aber das ist doch eine Hormonsache. Also wahrscheinlich kommt das so ab der Pubertät, wenn du wahrscheinlich irgendwie zu viel Testosteron oder so. Testosteron, das macht die Haare wachsen.
Männlich, ja.
Ja, aber wir Frauen haben ja auch Testosteron.
Ja, bei meiner Oma war das schon ganz stark. So.
Also deine Oma war wahrscheinlich auch ein bisschen älter.
Das war auch nie, die hat das, glaube ich, nie gestutzt. Egal. Oh mein Gott. Unangenehmes Thema.
Vielleicht ist deine Oma ja eigentlich im Herzen Asiatin, weil ja, da zählt das ja irgendwie dann für Reichtum oder Schönheit oder sonst irgendwas. Das ist ja irgendwie ganz cool. Man kann sich so aus allen Kulturen so das Coolste raussuchen. Ja. So in manchen afrikanischen Kulturen sind ja die fülligen Frauen der absolute Wahnsinn.
Quasi auch völlig, ja. So.
Mhm. Und dann die Haare am Kinn suchen wir uns von den Asiatinnen aus. Und so, aber ich weiß gar nicht, ob das für die Frauen gilt oder nur für die Kerle.
So. Ja, meine Oma ist so eine Inkarnation eines Kulturclashes gewesen, würde ich mal sagen. Schön. Aber ja, darum sitze ich heute hier. Ruth, ich habe ja viel, ich recherchiere ja immer sehr viel, ne? Wenn ich mich mit jemandem treffe, sei es virtuell oder in Person. Wir sind heute virtuell zusammengezeichnet. Ich habe sehr viel zu dir gelesen. Ich habe sehr viele Gala-Artikel.
Tut mir leid. Ja.
Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so viel Facetten hast. Also du hast natürlich viel Facetten, das glaube ich auch. Man kennt dich aber nur wirklich immer, also als Laie, ich gucke jetzt nicht so viel Fernsehen, aber man kennt dich dann so als Moderatorin und als top vorbereitete Profi-Moderatorin. Und dann geht man so ein bisschen tiefer in die Materie und sieht, dass du dich für krass viele Dinge einsetzt. Erstmal habe ich gelesen oder habe ich bei Instagram gesehen, dass du ja auch dich als Ally, so nennt man das, als Supporter, für die Queer-Community einsetzt. Du hast gepostet, hey, CSD, ich bin da mitgefahren, Toleranz, Akzeptanz für alle, gleiche Rechte, was ich schon mal sehr cool finde. Und dann setzt du dich aber auch gegen sexuelle Belästigung im Netz ein, was ich auch sehr, sehr, sehr gut und wichtig finde. Und was auch viele von dir nicht wissen, ist, du bist zertifizierte Ernährungsberaterin. Und über all das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, müssen wir heute irgendwie reden, weil ich das alles spannend finde. Vielleicht erstmal ganz kurz, wann hast du den Punkt gehabt, dass du gemerkt hast, ich möchte gerne mehr über Ernährung wissen? Weil heute, ich möchte gerne diese Podcast-Episode zum Thema Ernährung machen. Ich habe gestern meine Community aufgefordert, mal so die Guilty Pleasures der Nahrungsmittel uns mitzuteilen. Darüber müssen wir gleich mal sprechen und deine Bewertung mitnehmen. Wann hattest du den Punkt, dass du gesagt hast, Ernährung, das ist es, das möchte ich machen?
Also meine erste sehr positive Erfahrung, was Ernährungsumstellung angeht, hatte ich mit 21. Mhm. Ich war, beziehungsweise man wird es ja nicht ganz los, weil es ja eine Art Autoimmunerkrankung ist, Neurodermitikerin und habe da als Kind extrem drunter gelitten. Also an den Armen, an den Beinen hatte ich das hauptsächlich. Das sind so eine Art Entzündungen mit wahnsinnigem Juckreiz. Das sieht an manchen Tagen auch wirklich ganz furchtbar aus. Und man fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht wohl in seiner Haut, weil man gar nicht weiß, wie man liegen, stehen oder sonst was soll. Und da hat man irgendwie kein Mittel gefunden. Also sämtliche Sachen ausprobiert, was die Schulmedizin bietet, aber irgendwie gab es da keine Lösung. Und dann
hattest du das auch in den Gelenken? Also gibt's das? Ist das nicht?
Ja, es ist ja hauptsächlich hat man das ja dann eben in den Armbeugen. Also viele haben das tatsächlich auch im Gesicht und am Hals. Da hatte ich es zum Glück nicht, aber tatsächlich meine Oberschenkel, Knie, Armbeugen, Handgelenke, Fußgelenke. Wenn man da eben so einen Schub hatte, da war das eben dann wirklich alles andere als angenehm. Und als junger Mensch leidet man natürlich dann noch viel mehr dann auch unter den Blicken. Wobei ich ehrlich gesagt nie jemand war, der von anderen irgendwie diskriminiert wurde aufgrund einer Brille oder einer Allergie oder sonst irgendwas. Da habe ich großes Glück. Da neige ich zum Glück nicht dazu. Und mit Anfang 20 hatte mir dann eine Kollegin eine Heilpraktikerin empfohlen und die hat dann einfach gesagt, ja, lassen Sie doch einfach mal die Kuhmilch weg. Und interessanterweise fand ich als Kind schon immer Kuhmilch total eklig, aber es war eben damals im 18. Jahrhundert, als ich noch jung war, war das eben gang und gäbe, dass Milch macht müde Männer munter, ist total gesund und jeden Tag ein Glas Milch und so ein Scheiß, ich fand es immer widerlich. Dann habe ich diese Milch weggelassen und habe festgestellt, ich hatte über Jahre das richtige Bauchgefühl, denn die Neurodermitis ging komplett weg, kam nie wieder und hat mir seitdem keine Probleme mehr gemacht. Und die Verbesserung war tatsächlich innerhalb von ein paar Wochen sichtbar, was, wenn man ein Leben lang damit zu tun hat, wirklich phänomenal normal ist. Und ich vermisse es nicht. Also ich kann auch mal irgendwie Käse essen oder Frischkäse oder so. Also je fetter, desto besser. Ist auch eigentlich ganz schön, weil da halt nicht so wie Milch Eiweiß drin ist. Also ich bin jetzt nicht laktoseintolerant, lustigerweise. Laktose vertrage ich. Bei mir ist es das Milcheiweiß, was eben ganz viele Autoimmunler und Allergiker haben, dass das tatsächlich aufgrund der Ähnlichkeit zu körperinternen Substanzen dann wiederum als Feind angesehen wird und integriert wird. Und dann entstehen eben diese doofen Reaktionen. Beim einen ist es dann Neurodermitis.
Aber krass, dass du das in der Jugend hast du das mit der Neurodermitis.
Als Kind, in der Jugend, also bei vielen geht es ja dann auch in der Pubertät weg. Bei mir war das leider nicht der Fall, sondern ich hatte das tatsächlich bis Anfang 20. Man hat das ja nicht durchgehend, sondern es ist tatsächlich, es kommt eben in Schüben, wie jede andere Autoimmunerkrankung auch. Da kann Stress der Auslöser sein oder irgendwas anderes. Und ja.
Gut, also ich habe mich...
Und das war meine erste positive Erfahrung und da habe ich schon gedacht, so geil, was man mit Ernährung, insbesondere von mit Weglassen von gewissen Triggern, also Auslösern, so alles erreichen kann. Und zweite Erfahrung war dann, ich bin ja ein großer Schokoladenfan und beschäftige mich seit der Kindheit damit und habe dann eine Diät, also auch eine Art Ernährungsumstellung entwickelt, habe dadurch eben auch mühelos einige Kilos verloren, habe daraus dann ein Buch geschrieben und dann kamen halt immer mehr Leute mit Gesundheitsfragen auf mich zu und dann wollte ich halt irgendwann mal mein Jodeldiplom machen, habe dann ein 2-jähriges Fernstudium gemacht zur ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberaterin und dann eben noch Mikronährstoffcoaching im Anschluss, weil ich das eine ganz gute Ergänzung finde. Wenn jetzt Leute eben einen extremen Mangel haben aufgrund von einer Krankheit, kann man da durchaus auch mal was dazu powern, wenn man ein gutes Mittel hat. Und ja, so kam der Weg. Also tatsächlich ist Ernährung eigentlich so ein großes Lebensthema von mir.
Aber krass, dieses Ernährungsberater-Dasein und Showbusiness sind ja zwei Dinge, die jetzt nicht unbedingt so ineinander übergehen. Also es gibt da wahrscheinlich ganz viele Schauspielerinnen oder Models, denen du am liebsten sagen würdest, ey, ist einfach mal was Richtiges, oder?
Nö, nee. Das habe ich gar nicht. Also das Wichtigste, was du als Berater und Coach lernst, ist, dass du nur was sagst, wenn du gefragt wirst. Also während des Studiums selber sucht man natürlich so viele Trainingsobjekte wie möglich. Also da hatte ich tatsächlich auch das Problem, wenn du durch die Stadt läufst, du siehst den Leuten natürlich an, was sie haben. Mhm. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn du auch zum Beispiel einen Menschen, den du gerne hast im Umfeld, wenn du da eben siehst, okay, da wäre das eine oder andere vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber das ist immer die Entscheidung des Einzelnen, dann diese Frage zu stellen. Die Leute wissen das ja und mich fragen auch sehr viele tatsächlich. Dann gebe ich da auch gerne eine Antwort. Wobei man sich das natürlich auch nicht so vorstellen kann, so kannst du mal, ich habe das und das so. Dadurch, dass ich eben ganzheitlich arbeite und eben nicht nur auf die Ernährung gucke, sondern tatsächlich auch auf die Lebensweise, auf den Umgang mit Stress, also jetzt gerade das Thema ist natürlich auch ein großer Auslöser für viele Sachen. Das geht nicht von heute auf morgen, also tatsächlich ein bisschen aufwendiger.
Ich habe das tatsächlich auch, ich habe ja dein Buch jetzt hier mal angefangen zu lesen, queer gelesen, mit meinem listigen Wortwitz hier einzusteigen und habe mir tatsächlich in den letzten Tagen gesagt, dass ich da auf jeden Fall was zu machen werde, weil ich habe Konzentrationsschwierigkeiten und glaube, dass es durch, also ich schlafe okay, aber ich kann mich auf eine Sache nicht richtig konzentrieren. Und ich glaube, es hat viel mit Ernährung zu tun. Und ich habe mir vorgenommen, anhand deines Buches da mal was auszuprobieren. Insofern
denkt man natürlich auch sofort an Vitamin B12-Mangel und solche Geschichten. Viele Leute, die zum Beispiel Magenprobleme haben, Protonenpumpenhemmer nehmen, das reduziert ja die Produktion von Magensäure, haben dann früher oder später zum Beispiel ein Mangel an Vitamin B12. Das kennen ja viele aus der Vegan-Szene, also wird ja bei Veganern immer gesagt, die haben alle Vitamin B12-Mangel, aber auch Fleischesser können dieses Problem durchaus haben. Das hat nichts mit Veganismus oder sonst was zu tun. Und B12 ist tatsächlich auch ein sehr wichtiges Vitamin, wie viele andere natürlich auch, logischerweise.
Ich habe es aufgeschrieben, ich glaube, mir fehlt alles. Fehlt mir alles gerade. Aber das ist ein guter Punkt. Isst du Fleisch?
Oder? Ich bezeichne mich als Allesesserin, wobei ich jetzt nicht die Riesenfleischesserin bin.
Ja.
Ganz ohne funktioniert es für mich tatsächlich aktuell nicht. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass tatsächlich jeder Mensch mindestens 5, 6 verschiedene Ernährungsweisen in seinem Leben durchläuft, weil wir einfach auch unterschiedliche Lebensphasen haben. Also mal brauchst du von dem mehr, mal brauchst du von dem mehr. Im Sommer nehmen wir natürlich wesentlich mehr Flüssigkeit zu, wollen leichter essen. Und im Winter braucht man dann wieder andere Sachen. Also alleine Jahreszeitenwechsel. Wir Frauen ja auch mit unserem Zyklus. Auch da verändern sich ja die Bedürfnisse total. Du brauchst am Anfang deines Zykluses andere Sachen als eben zum Beispiel am Ende des Zykluses, weil sich einfach die Hormone verändern.
Oh, ja, das...
Ja, nicht alle. Also ich meine, ist immer die Frage, wie feinfühlig man ist, was für Sachen man ausgesetzt ist. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch Frauen, die tatsächlich das überhaupt nicht wahrnehmen, wenn der Eisprung ist, also so, die halt dann sagen, ja, mein Gott, ich menstruiere halt dann so vor mich hin und das ist halt dann so. Bei anderen, die merken schon irgendwie 3 Wochen vorher, dass irgendwann mal ein Eisprung
ist. Riechen das so.
Essen kiloweise Zucker, Sahnetorte und möchten am liebsten den Nachbarn umbringen.
Ja, ungefähr in der Reihenfolge habe ich es auch. Ja, ich finde übrigens total gut, wie du das geschrieben hast, das Buch. Ich finde das ist ein geiler Schreibstil. Ich bin ja selber Autorin und finde, du holst einen so damit ab. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sitze in der Ernährungstherapie. Ich habe noch angesprochen, ich habe mich abgeholt gefühlt. Ich finde das echt gut. Und was ich auch sehr, sehr gut finde und auch wichtig in der aktuellen Zeit, und das ist auch, glaube ich, ein großes Thema bei meinen Hörerinnen und Hörern, mentale Gesundheit. Also du redest über Detox im klassischen Sinne, wie man es kennt, im Hinblick auf Nahrung, sondern auch auf Social Media Detox oder Mental Detox. Und was würdest du sagen, wie groß ist der Einfluss von oder wie wichtig ist Detox, um mit sich selbst im Reinen zu sein? Also muss man das hin und wieder mal machen? Ist das wichtig oder wie siehst du das?
Also ich finde, dass die Seelenhygiene eigentlich noch wesentlich wichtiger ist als die Ernährung. Also das ist eigentlich der erste Schritt. Mhm. Und es gibt ein Kapitel im Buch, und das war mir extrem wichtig, da geht es eben um den mentalen Detox, wo ich so ein paar Anregungen gebe, wie man das üben kann, wie man eben wirklich diese Seelenselbstfürsorge betreiben kann und sich dazu, um sich zu stabilisieren, weil ich davon überzeugt bin, dass Stress der Auslöser überhaupt für unsere für unsere Zivilisationskrankheiten ist. Wir machen uns viel zu sehr im Kopf und das kann man wunderbar trainieren, dass man da eben stabiler ist. Man weiß mittlerweile tatsächlich auch, dass Stress hormonelle und enzymatische Vorgänge im Körper blockieren kann. Da gibt es jede Menge Studien dazu. Also ist zum Beispiel jetzt banales Beispiel, wenn man jetzt Schlafprobleme hat, das betrifft den Tryptophanstoffwechsel. Und dieses Tryptophan, was dann am Ende über Serotonin dann zum Melatonin wird, also das Hormon, was uns gemütlich schlafen lässt, das kann tatsächlich durch Stress blockiert sein. Und das kann man zum Beispiel über Meditation, über Übungen zum Beispiel ausgleichen. Dann gibt es natürlich auch in der Pflanzenwelt Mittel, die tatsächlich da auch entgegenwirken.
Und brauchst du dir auch manchmal was zusammen? Also machst du...
Selbstverständlich. Ich bin eine totale Kräuterhexe. Also meine Freunde nennen mich auch ganz offen so, weil ich natürlich auch da immer einen ganz guten Tipp hat. Das eine hilft dem anderen. Also es gibt eben ganz viele unterschiedliche Sachen. Und ich unterteile gerade die Sachen, die auf der mentalen Ebene wirken, auch tatsächlich gerne in männlich und weiblich. Und es hat gar nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern, also ich brauche zum Beispiel auch manchmal Sachen, die ich eher als männlich einstufe, aber wir haben ja von allem haben wir ja in uns einfach Anteile.
Was meinst du mit, du brauchst Sachen, die du als männlich einstufst?
Also ja, es gibt einfach so Wurzeln und Kräuter und so. Und ich finde das, ich finde das total interessant, weil viele Sachen werden dann eben nur den Frauen zugesprochen und viele Sachen dann eher den Männern. Und ich finde aber, dass man da eben tatsächlich die Grenzen erweitern muss, weil wir ja alle diese Anteile haben. Also jeder von uns hat auch was männlich Resolutes. Dann gibt es die, auch weibliche Anteile haben. Und das muss nicht gleich irgendwie, der muss ja nicht gleich schwul sein. Aber die Aufteilung ist einfach eine viel andere. Und ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile auch in einer Zeit leben, wo wir das offen ausleben und wahrnehmen dürfen, ohne dann eben gleich in so eine Schublade gesteckt zu werden. Also ich mag dieses Schubladendenken nicht. Klar gibt uns das Sicherheit, dass man eben weiß, okay, der hat jetzt den Stempel, der andere hat den Stempel. Nee. Aber ich bin eher so jemand, der so zu seit Beginn seines Lebens eigentlich so eher die Philosophie hatte, No Limits. Und dass man sich einfach keine Grenzen setzt. Krass. Also wieso sollte man mit 75 nicht mehr Bundeskanzler werden können? Das ist doch, also warum nicht?
Aber das setzt ja auch eine sehr, sehr tolerante und offene Erziehung voraus. Ne? Waren deine Eltern so, dass sie gesagt haben, feel free? Also weil viele Eltern geben einem ja so ein Korsett mit, dass man irgendwie in Schubladen denkt. Ich finde das super wichtig, was du gesagt hast, dass man eben nicht in diesen Schubladen denkt. Weil das ist ja auch immer so das Problem, dass man irgendwie auch viel... Also diese ganze Queer-Community, die ist ja auch so geprägt von, du bist jetzt, du stehst auf Frauen, du stehst auf Männer und dann gibt das einen Halt, aber irgendwie ist es auch wiederum schlecht, weil du musst ja irgendwelche in irgendeine Schublade reinpassen. Und ich glaube, solange Menschen das haben, also dieses Schubladendenken, wird es nicht so sein, dass zu 100% Menschen, die queer sind, toleriert werden können, glaube ich. Meine Auffassung. Aber du bist so schon immer so gewesen, dass du gesagt hast, offene Schubladen beziehungsweise gar keine.
Ich glaube, das kommt eher so, also ich habe so eine natürliche Neugierde. Mhm. Also ich fand es immer total spannend und weiß auch noch, dass wenn wir irgendwie ein Kind im Kindergarten hatten mit einer Behinderung, dass ich da trotzdem einfach keine Berührungsängste hatte. Was ja auch viele einfach haben, weil es einfach etwas ist, was jetzt nicht der Norm entspricht. Der sieht anders aus, der sitzt im Rollstuhl oder der spricht anders. Ich habe zum Glück, also das ist aber, glaube ich, einfach ein Geschenk, was man so mitbekommen hat. Das hat nichts mit Erziehung zu tun, dass ich diese Barriere nicht habe. Also sicherlich habe ich in einer anderen Hinsicht meine Vorurteile, die sicherlich auch nicht gerecht sind. Aber was jetzt solche Themen angeht, bin ich extrem offen und finde es eher spannend, dann Fragen zu stellen, weil es mich einfach interessiert. Mhm. Und was, also das, was mich beeinflusst hat, war tatsächlich, mein Vater hat als junger Erwachsener in einem Theater gearbeitet und da waren Mary und Gordy, das waren ja so quasi die ersten Drags. Ich glaube, damals hat man noch Transvestiten gesagt, weiß gar nicht. Jedenfalls auch so Jahrhunderte her. Mhm. Und ich habe Mary und Gordy dann eben auch mal im Fernsehen gesehen und auf der Bühne erlebt und war sofort verliebt in dieses Zelebrieren der Weiblichkeit von Männern. Also als Kind nimmst du das ja komplett anders wahr. Also da hat ja Sexualität hat ja mit der Wahrnehmung ja noch überhaupt keinen Raum letztendlich. Aber du siehst einfach da eine Frau, die, also gerade Mary war ja einfach die Perfektion einer wunderschönen Frau, die sich so galant bewegt hat und einen geilen Humor hatte. Diese Bösartigkeit auch, ich fand es großartig. Ich habe es so gefeiert. Und der Georg Preußer hat sich ja zum Schluss dann immer abgeschminkt, um dann eben diese Illusion dann eben zu entblößen und zu sagen, ha, ich habe euch alle an der Nase rumgeführt und das fand ich auch einfach so toll, was möglich ist.
Ihr Lieben, ein ganz kurzer Werbebreak. Ihr wisst ja, dass ich sehr wenig Werbung bei Busenfreundin mache. Das hat aber den Grund, dass ich immer zu 100% hinter den Produkten stehen will, für die ich Werbung mache. Und hinter dem heutigen Sponsor stehe ich wirklich zu 100%. Und das ist Blinkist. Blinkist ist eine App, die für euch über 3000 Sachbücher zusammenfasst und zwar in 15 Minuten. Das ist total geil für Leute, die wenig Zeit haben wie mich. Ich kann mir halt nicht oft so fette Sachbücher durchlesen, obwohl ich es gerne würde. Und darum ist Blinkist jetzt meine Rettung. Es gibt total viel Auswahl von zeitlosen Klassikern bis über Sachbücher, die sich rund um das Thema Produktivität, Identität, Business drehen, auch Homosexualität, da gehe ich gleich noch drauf ein. Ihr könnt die Bücher entweder lesen oder euch die Audioversion runterladen auf Deutsch und Englisch, je nachdem, was ihr wollt. Ist total krass. Jeden Monat kommen rund 40 Sachbücher hinzu und Blinkist fasst euch quasi die Quintessenz zusammen, damit ihr genau wisst, was wichtig ist. Und ich habe mir Lob der Homosexualität durchgelesen. Da geht es darum, welche gesellschaftlichen Freiheiten wir der Homosexualität zu verdanken haben. Es war großartig. Das habe ich weggesuchtet. Also wirklich sehr zu empfehlen. Das könnt ihr euch auch mal gerne runterladen. Wenn ihr Blinkist ausprobieren wollt, dann geht doch einfach mal auf blinkist.de/busenfreundin und dann erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Das könnt ihr natürlich alles 7 Tage kostenlos testen. Also nochmal, blinkist.de/busenfreundin, Blinkist geschrieben BLINKIST. Sehr zu empfehlen, blinkist.de/busenfreundin. Viel Spaß!
Ja. Und dadurch bin ich schon relativ früh eben mit dieser anderen Welt in Berührung gekommen und habe dann später, als ich bei den Freitagnacht-News war, der Comedy-Nachrichtenshow bei RTL, hatte ich einen Stylisten und der hat mir für ein Foto tatsächlich ein Original-Mary-Kleid besorgt, ein rosafarbener Satin. So ganz lang und Schlauch und so. Und das war so krass, weil ich da kaum reingekommen bin, weil Georg Preuße offensichtlich halt so eine krasse Corsage da getragen hat und so eine schmale Taille hatte. Also wir haben es gerade so zugekriegt. Bewegen konnte ich mich nicht darin. Es gibt ein Foto, da ich auf dem Pult, weil alles andere war einfach nicht möglich, sonst wäre es geplatzt. Aber das war natürlich für mich echt nochmal so ein Fangirl-Moment, dass dieses Kleid tragen zu dürfen, das war einfach sensationell. Wow. Also ich habe zu Drags habe ich ja, ein ganz, ganz liebevolles Verhältnis, weil ich das einfach so toll finde. Und also ich, für mich persönlich ist es durchaus eine Zelebration, Zelebrierung, geiles Wort. Wenn man einmal intellektuell wirken möchte.
Und Zelebration finde ich aber schöner.
Eine Zelebration.
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 Zelebration. Gut, würdest du sagen, wo wir gerade bei Drag Queens waren, würdest du sagen, dass Thema Diversität im TV-Business stärker geworden ist, halt eine größere Relevanz einnimmt als vor 10 Jahren beispielsweise? Also, dass auch immer wieder geschaut wird, dass man auch Drag Queens oder Drags oder queere Menschen irgendwo platziert? Oder würdest du sagen, da ist noch deutlich Luft nach oben?
Also es gibt einen Schritt nach vorne, was ich aber doch noch sehr kritisieren muss, ist, also wir haben, also klar, es gibt den ein oder anderen Schwulen im Fernsehen, weil ja auch das Klischee, dass schwule Männer ja total lustig und unterhaltsam sind.
Ganz im Gegensatz,
und wenn er dann eben auch noch so...
Ja. Ganz im Gegensatz zu lesbischen Frauen. Da heißt es nämlich immer, die sind langweilig.
So, genau. Also das ist so dieses Klischee. Und wenn er dann auch noch so oberschwul ist, eben so ein bisschen tuntig, dann finden das die heterosexuellen Zuschauer halt, ach, so lustig. Und der ist ja auch überhaupt nicht gefährlich und nicht ernst zu nehmen. Also es wird alles so ins Lustige gezogen und so ins Stofftier-Ding. Ich finde den Schritt mit den Drags im Fernsehen super. Also ich bin ja auch ein Riesenfan von Tom, also von Conchita Wurst, weil ich finde, dass er sowohl als Conchita als auch als Tom für so viel Diversität steht und für so viel Grenzaufsprengung. Also ich finde das ganz, ganz toll, weil er einfach diese Selbstverständlichkeit lebt und aktuell tritt er ja mehr als Tom auf und macht das eben auch wieder so, ja, jetzt bin ich halt so. Und im nächsten Moment kann es halt wieder anders sein. Oder er trägt als Tom ein Kleid, was ja auch unsere Sehgewohnheiten einfach nochmal aufsprengt. Aber ich finde, er macht das mit so einer Selbstverständlichkeit, dass es ist einfach so stimmig. Aber ich finde zum Beispiel, also dass jetzt lesbische Paare so gut wie kaum vorkommen. Und wenn dann eben auch wieder so diese Klischee-Lesbe, die eben Fußball gespielt hat oder es gibt ja dann auch ganz viele, die dann sagen, ja, ich bin bisexuell, weil, keine Ahnung.
Die werden gar nicht ernst genommen. Die können sich ja nur nicht entscheiden und genau. Die haben ihren Weg noch nicht gefunden.
Ja, wobei ich auch manchmal das Gefühl habe, dass Leute sagen, ja, ich bin bisexuell, um eben nicht zu krass in die homosexuelle Schiene gepackt zu werden. Also, dass man sagt, naja, ich bin ja auch offen für das, für dieses gängige Bild, was wir eben noch haben, so Mann, Frau, Mutter, Kind. Also da habe ich eher so das Gefühl, dass es so, ja, ich habe so die softe Variante gewählt, ne? Dass man eben aus dieser Schublade rauskommt. Also, weil ich glaube, dass der normale Zuschauer mit Bisexualität noch, also genau wie du sagst, so ja, der kann sich nicht entscheiden, wie albern ist das denn? Oder der hat mehr Auswahl oder keine Ahnung.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute auch Angst haben, auch Jobs dadurch zu verlieren, dass sie in so eine Schublade gedrückt werden, dass sie sagen, ich oute mich jetzt als, keine Ahnung, schwul und dann kriege ich keine Aufträge mehr oder so. Das gab es ja auch.
Das ist ja auch so. Ja. Also das Rupert Everett war ja der erste Homosexuelle, der sich tatsächlich auch offen dazu bekannt hat und hat danach einfach nur noch schwulen Rollen angeboten bekommen. Ja, und ja, das ist natürlich sinnvoll, dass man einen Schwulen nimmt, der dann einen Schwulen spielt. Ja.
Aber du willst ja mehr zeigen als das.
Ja, also irgendwie ein Blonder kann ja auch einen Brünetten spielen. Also das ist so. Ja. Also es wird dann plötzlich, wenn man eben ein Detail von sich preisgibt, wird es nur noch darauf reduziert.
Ja, voll.
Obwohl der Mensch ja so viel mehr ist. Also das. Ja, keine Ahnung. Also das, ich glaube, da muss noch viel mehr darüber gesprochen werden. Natürlich müssen da auch unangenehme Fragen gestellt werden. Und da sind wir dann natürlich auch wieder bei der Rassismusdebatte. Ich finde auch, dass es viel zu wenig Dunkelhäutige noch im Fernsehen gibt. Also es ist mir neulich so aufgefallen, ich habe bei Promi Big Brother reingeguckt und da sind ja momentan drei Schwule, davon einer eben auch manchmal in Drag. Aber man hat eben keine Lesbe und man hat keinen, also ich glaube nicht doch, ich glaube, die eine hat irgendwie russischen Migrationshintergrund, aber ansonsten keiner mit etwas dunklerer Hautfarbe oder sonst irgendwas. Und das ist einfach nicht mehr der Schnitt durch die Bevölkerung. Also so ist es einfach nicht mehr. Und man muss schon die Leute auch dran gewöhnen. Und ich finde, dass Fernsehen da auch eine Riesenchance hat, weil es einfach viele Leute gucken nach wie vor. Und da kann man doch auch einfach mal zeigen, wie es eben tatsächlich so ist. Aber ich habe halt gut reden. Ich lebe in der Großstadt, ich lebe in Berlin. Hier ist das einfach ein ganz gewohntes Straßenbild.
Apropos lesbische Sichtbarkeit. Wir gehen noch mal ganz weit zurück ins Jahr, ich habe das Jahr jetzt vergessen, du hast mal bei Hinter Gittern der Frauen gespielt. Da sind wir dann auch beim Thema. Das ist ja ein, das ist ja quasi die, ja, ich würde mal sagen, die Bibel in Bewegtbild für die Lesben-Community, also für die
Alten. Lustig.
Ja, das ist, Kathi Karrenbauer hat da mitgespielt,
genau.
Die ja gar nicht gay ist, ne?
Ja. Ja, ja, aber jeder dachte das natürlich, ja, weil sie halt auch ein recht herber Frauentyp ist, dann natürlich auch mit dieser geilen, tiefen Stimme.
Da sind wir wieder beim Spiel. Was hast
Walter.
Du da gespielt? Was hast du da gespielt? Walter aus dem Frauenknast.
Das Lustige ist, ich mochte die Serie super gerne. Also ich habe wirklich immer geguckt, weil ich fand, die war so gut gemacht. Und das, was mir gefallen hat, war, dass du zum ersten Mal realistische Frauen gesehen hast. Also jetzt nicht vom Knacki-Dasein und Kriminalität, sondern die sahen alle eben nicht wie Supermodels aus und waren nicht mega aufgedröselt, sondern die waren einfach so wie du und ich. Mhm. Und das fand ich total cool. Also ja, dass da jetzt eine Lesbe dabei war, fand ich auch spannend so, aber
auch ungewöhnlich für die Zeit, ne? Eigentlich auch schon.
Ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Also es war halt für mich, also klar fand ich Walter als Figur super, weil also sie hat mich angesprochen, weil sie halt der totale Leader war und wirklich so stark in ihrer Persönlichkeit, dass sie jetzt Frauen liebt, war halt eben so ein, okay, dann war die halt mit einer Frau zusammen. Ja. Also das war jetzt für mich nicht so, wow, krass, da
ist jetzt... Nein, aber also, verlieb dich nicht in mich.
Ja.
Sehr viele Frauen, heterosexuelle Frauen, die jetzt nicht so offen sind wie du, haben ja auch tatsächlich immer das Bild, dass sie sagen, okay, die hat sich jetzt geoutet vor mir. Nicht, dass sie sich in mich verliebt, das gibt's ja.
Ja, ja, das ist ja bei Heteros auch so. Also wenn jemand sagt, ich bin heterosexuell, dann bespringt er ja quasi auch ständig das andere Geschlecht. Das ist, weil man sich ja ausschließlich in das Popgefühl verknallt im Leben, das wissen wir ja alle.
Sehr richtig.
Also ich fand die Serie einfach mega und dann hatte ich das irgendwann mal in einer Talkshow gesagt und habe da irgendwie dann auch die zuständige Redakteurin kennengelernt und dann hatte die mir dann irgendwie da so einen Gastauftritt vermittelt. Also ich habe eigentlich habe ich mich selber gespielt, irgendwie einmal so eine Reporterin und einmal so eine Moderatorin. Also ich habe tatsächlich in zwei Folgen mitgespielt.
Wow, oh das steht und nicht bei Wikipedia, Ruth. Das steht nicht bei Wikipedia, es steht nur eine.
Ja, Wikipedia drin. Kannst du auch echt knicken, ne?
Ja.
Da stehen auch Sendungen,
die gar nicht verlässliche Quellen.
Nein, aber das ist wirklich eine tolle Serie. Und ich meine, also wenn man Orange is the New Black kennt, also ich fand eigentlich Hinter Gittern geiler, weil man hat irgendwie bei Orange is the New Black hat man eher das Gefühl, dass wirklich alle lesbisch sind. Das habe ich dann auch irgendwann mal aufgehört zu gucken.
Ja.
Ist auch weil irgendwie war das dann wirklich so, jede war mal an der anderen dran. Und
ja, gut, aber das bildet die Realität ab, gut. Es bildet die Realität
ab. Ja, aber das ist dann wieder so amerikanisch. Also ich finde, amerikanische Filme neigen halt dann doch leider zur
Übertreibung.
Ja. Das, also ich weiß nicht, ich war noch nie im Frauenknast, vielleicht ist es ja wirklich so, dass alle lesbisch sind, man weiß es nicht.
Das kann man schnell ändern. Wir klauen mal was zusammen. Ruth, ganz kurz, du bist ja, also um jetzt das nächste Thema anzuschließen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil ich muss alles aus dir rauskriegen, was möglich ist noch. Du setzt dich ja auch sehr stark ein gegen sexuelle Belästigung, wo wir gerade bei Frauenknast und Kathi Karrenbauer, nicht Kathi Karrenbauer, die Walter aus dem Frauenknast sind. schwieriges Thema. Du hast so eine geile Rubrik bei Instagram und ich liebe sie mehrfach geschaut in den letzten Tagen. Fahr zur Höhle Award, den vergibst du regelmäßig für Leute, für Instagram oder quasi Internet-User und Userinnen. Ich weiß gar nicht, ob das vorrangig männlich sind, wahrscheinlich.
Ich wurde ehrlich gesagt noch nie von einer Frau belästigt. Also ich kriege tatsächlich Fanpost von lesbischen Frauen, was ich total schmeichelhaft finde. Ja, ganz viel. Und es freut mich total. Warum auch immer es einen Freund ehrlich gesagt, was ich auch nicht, weil man fühlt sich irgendwie geschmeichelt.
Ja.
Also man denkt irgendwie so.
Was haben die denn gesagt? Wollen die mit dir auf ein Date dann gehen oder was sagen die?
Nee, ehrlich gesagt ist es wirklich immer ganz zauberhaft, dass die, also interessanterweise schreiben sie dann halt immer dazu. Also entweder, also wenn mir Frauen schreiben, schreiben sie entweder dazu, ich bin nicht lesbisch, aber ich finde dich toll.
Ah, okay.
Oder sie schreiben dann dazu, ich bin lesbisch und finde dich ganz toll.
Wow.
Keine Ahnung, bla bla bla. Aber es ist jetzt nie irgendwie... Also sie schicken mir jetzt nie irgendwie Fotos von ihrer Vagina oder ihren Brüsten.
Ja, das wurde tatsächlich mal gefragt, ob ich welche erhalte, also meine Hörerschaft ist oder Hörerinnenschaft ist ja vornehmlich weiblich. Was ist mir noch nie passiert? Ich habe auch keine Boob-Pictures oder so gekriegt. Das ist eher krass ein Ding, ne? Also diese Dickpics-Sache bei Männern. Finde ich krass einfach. Und ganz kurz.
Ja, aber das Problem ist einfach, dass der Penis erfordert ja einfach ein bisschen mehr Blut, wenn eben die Erregung da ist. Und man hat eben manchmal das Gefühl, dass es dann eben nicht mehr für die Gehirndurchblutung reicht. Bei uns Frauen gibt es zwar auch Schwellkörper, aber die benötigen halt einfach nicht so viel Flüssigkeit. Und daher können wir dann einfach weiterhin denken. Und ich schätze mal, wenn jetzt irgendwie eine Frau scharf wird, egal ob auf Mann, Frau oder sonst irgendwas, dann wird sie trotzdem noch den klaren Verstand behalten.
Ja. Sollen wir mal sagen, dass Frauen nicht multitaskingfähig sind dann in dem Zusammenhang, ne?
Also wobei, da muss ich, ich bin das definitiv nicht. Also ich glaube ja, das ist wirklich eine Lüge der Gesellschaft, um uns Frauen klein zu halten und ein schlechtes Gefühl zu geben, weil man irgendwie seit Jahren behauptet, wir könnten das alles gleichzeitig. Ich kann es nicht, wirklich. Also von 9 Sachen, die ich gleichzeitig mache, fallen dann einfach 8 hinten über, weil ich einfach nur eine Sache.
Beispielsweise, du schreibst eine SMS oder eine WhatsApp und musst dann mit irgendwem reden. Das geht
ja, das geht gar nicht.
Bin ich raus. Bin ich schon
ja,
raus.
Ja, komplett.
Ja, total.
Aber es entstehen lustige neue Wörter dabei.
Ja, oder kennst du das, wenn man ein Buch liest und mit den Gedanken woanders ist und weiß, dass man weiß nach einer Seite nicht, was man gelesen hat?
Ja, natürlich.
Das ist nicht Multitasking, das ist einfach nur unkontrolliert.
Wer sind Sie überhaupt, mit dem ich hier die ganze Zeit spreche?
Wer bist du denn eigentlich? Achso,
auf meinem Handy?
Genau, Fahr zur Höhle Award. Da hast du diesen Award, den du vergibst, und das finde ich richtig cool. Da können nämlich die Leute noch abstimmen, ob sie das preisverleihungswürdig halten oder nicht, weil dann eine Aussage, die im Internet getätigt wurde, dir gegenüber oder gegen Kolleginnen von dir, ob sie wirklich so, so von Höhlenmenschen kommen oder nicht. Und das fand ich sehr, sehr witzig. Wie kam denn die Idee dazu? Es waren einfach wahrscheinlich sehr viele... Das war jetzt mein Hund, nicht mein Wagen.
Gut, dass du das dazu sagst.
Muss ich dazu sagen, nicht, dass die Leute denken, ich tue hier irgendwas. Passiert dir das oft, dass sowas kommt bei dir? Ja. Du siehst ja super aus. Das muss man, ich darf das jetzt mal sagen. Du siehst fantastisch aus. Du bist sehr witzig, eloquent. Dann kommen Leute und sagen, die haben Pech gehabt. Wenn du dich so gibst, dann musst du damit rechnen, dass dir sowas schicken, dass dir Leute sowas schicken. Das ist ja das dümmste Argument aller Zeiten, wenn ich sowas höre.
Ja, aber das ist natürlich noch das Argument. Also es ist irgendwie so 3 Minuten vor der Verschleierung oder so, die ja tatsächlich auch ursprünglich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Mohammed war ja ein sehr eifersüchtiger Mann und ich glaube, dass das mit ein Grund war, warum er einfach wollte, dass sich seine Frauen verschleiern, dass andere eben dann nicht glotzen können, weil er es eben kaum ausgehalten hat vor lauter Eifersucht und tatsächlich auch Männer dann hat töten lassen, die seine Frauen eben angeblich angeguckt oder geschwängert oder sonst was gemacht hätten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich finde, jeder, der einen Schleier tragen möchte, darf das auch tun, sofern er eben volljährig ist. Also das ist eigentlich so die wichtigste Botschaft, weil viele Frauen und vor allem junge Mädels mir aufgrund des Fahrzeughülle-Awards schreiben und sagen, sie kriegen das auch, was mich extrem schockiert. Also es gibt ja so viele perverse Typen, die Minderjährige da anschreiben im Netz, was mich richtig wütend macht. Die haben natürlich total Angst, zu ihren Eltern zu gehen, weil die natürlich dann sagen, ja, dann lösch du mal bitte die Instagram-App und alle deine Freunde haben dann die App. Also ich meine, willst du dann auch nicht. Daher ist es ganz wichtig, den Frauen zu sagen, dass es eben nicht ihre Schuld ist. Egal wie du dich gibst, kein Mensch hat das Recht, dir sowas zu schicken, so mit dir umzugehen, im Zweifel dann auch noch körperliche Gewalt anzutun oder zu Dingen zu zwingen. Und es fängt ja im Netz an. Also es fängt eben virtuell an. Und wenn du merkst, es passiert nichts, wenn ich jemanden sexuell belästige, nötige, nachstelle im Netz, dann wird die Hemmschwelle, das in der Realität, also in der Analogität zu machen, einfach viel, viel geringer. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da auch eben beim Cybermobbing und bei der Belästigung eben eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, ihr müsst das melden, ihr müsst die Leute blockieren, im Zweifel anzeigen. Also daran arbeite ich ja auch. Ich habe das ja bei der Staatsanwaltschaft eingereicht.
Hammer.
Es dauert ewig, also es ist leider Gottes sehr enttäuschend, wie lange das alles dauert. Und die Sachen, die ich da eingereicht habe, sind wirklich hardcore. Also das ist wirklich, die habe ich zum Teil auch gar nicht veröffentlicht, weil sie wirklich, ja, sehr widerlich sind. Aber klar, dann haben wir natürlich das Datenschutzgesetz in Deutschland, wogegen sich dann Instagram wieder sperrt. Und es gibt eben ganz, ganz viele Hürden, aber das Wichtige ist für mich eben, dass die Frauen, und es gibt übrigens auch ganz viele Trans-Menschen, Trans-Identitäten, die mich anschreiben, die auch dieses Problem haben. Also die tatsächlich auch unter extremer sexueller Belästigung leiden. Also nicht nur das Mobbing, dass man irgendwie sagt, was bist du für ein Freak oder sonst irgendwas, sondern dass da einfach Menschen ganz perverse Fantasien an denen ausleben.
Und ich finde es so richtig, dass du es machst. Und ich bin so stolz darauf, dass es Frauen gibt wie du, die eine Haltung haben, was das Thema, unter anderem das Thema angeht, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Ich würde das auch sofort mal, ich krieg jetzt so in der Form nicht so viel, ich habe jetzt auch nicht so eine riesengroße Reichweite wie du, aber ich finde, dass das Einzige ist, was man machen kann, dass man das veröffentlicht und sagt, Leute, da ist so bis hierhin und nicht weiter. Das ist der erste Schritt, wie du es gerade gesagt hast, auch in der analogen Welt so mit Frauen umzugehen. Das finde ich sehr, sehr gut.
Und jeder hat da auch eine andere Grenze, weil natürlich dann auch ganz oft kommt, ja, was darf man denn dann überhaupt noch? Darf man kein Kompliment aussprechen? Natürlich darf man Komplimente aussprechen. Ich glaube, es liegt da auch ganz klar an uns Frauen, da selber eine Haltung zu entwickeln. Nein. Wenn mir der Kollege die Hand auf die Schulter legt, dann ist das für mich zum Beispiel überhaupt kein Problem. Eine andere findet das schon eklig. Nee. Also das ist, wir müssen einfach mehr miteinander kommunizieren und einfach diese Scham ablegen, dass es irgendwie was Schlimmes ist, Nein zu sagen. Ich glaube, das hilft auch den Männern, die sowas tun, weil auch die, also ich muss die auch so ein bisschen, also nicht die Kranken, aber so die eben genau in dieser Grauzone sind und jetzt sagen, oh Gott, und was darf ich noch? Darf ich die Tür noch aufhalten? Darf ich das noch machen? Und ich habe mich in die Kollegin verliebt, aber ich mache nichts, weil die zeigt mich ja sonst an. Zeigt ein bisschen mehr Sensibilität und liebe Frauen, kommuniziert einfach. Also das ist, ja, man kann mit einer klaren Kommunikation nichts falsch machen. Mhm. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass deine innere Haltung, und da sind wir wieder beim mentalen Detox, dass deine innere Haltung zu dir selber auch stimmt. Dass du sagst, ich bin es mir wert, nach außen hin genau das zu kommunizieren, was ich möchte. Und, und wenn du klar mit dir bist, dann kannst du da auch keinen Fehler machen. Du hilfst den anderen ja viel mehr damit.
Toll. Wow.
Und das ist egal, ob das aufs tägliche Leben, beim Kaffee bestellen oder beim Sex ist. Also ich verstehe dann immer die Leute auch nicht, die irgendwie sexuelle Konflikte haben, redet miteinander. Das ist ja nichts Schlimmes. Also das ist der andere, klar muss man mal gucken, wie man es ausdrückt, aber es hilft ja auch nichts, wenn man 20 Jahre nebeneinander liegt und irgendwie an jemand anderen denkt, weil der es vielleicht irgendwie besser kann. Das ist auch gemein, ehrlich gesagt.
Total.
Also ich finde, Kommunikation und Ausdruck von Bedürfnissen und Grenzen ist eigentlich ja fast eine Verpflichtung, obwohl es eben so vielen so schwer fällt.
Total. Ist eine Überwindung teilweise, wenn man sich so nackt macht, im wahrsten Sinne, wo wir gerade waren. Aber es ist das einzige Mittel, ne? Dass man klar kommuniziert, wie fühle ich mich und wie hätte ich es gerne, also in jeglicher Form, ne?
Ja, und wenn du dir jeden Tag sagst, ach, ist ja nicht so schlimm und klar, der hat mir jetzt an den Arsch gepackt, aber jetzt hab dich mal nicht so. Also auch die Sprüche, die man ja dann gerne von außen hört. Mhm. Nein, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann habe ich natürlich das Recht und meiner Ansicht nach eben sogar die Verpflichtung mir selber gegenüber dazu sagen, du, das gefällt mir einfach nicht.
Habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich hab da was gesagt. Ich habe den Video auch angezeigt tatsächlich. Aber dann kommen halt, aber das ist nochmal, das macht jetzt ein ganzes Fass auf. Dann kommen natürlich dann auch so Stimmen, wie du es gerade sagtest, jetzt hab dich nicht so und so. Und da denke ich mir, nein, es ist eine Grenzüberschreitung gewesen. Und ich glaube, du hast das auch in dem Buch, oder nee, du hast das kommuniziert, dass jede Frau mal, glaube ich, irgendwie mindestens einmal irgendeine sexuelle Belästigung in ihrem Leben durchgemacht hat.
Ja.
Dann habe ich mich auch wieder gefunden und gesagt, natürlich in meinem Freundeskreis auch irgendwo irgendwie mal was gewesen. Und darum ist es wichtig, dass man da was sagt und das nicht unkommentiert lässt. Darum ist es sehr, sehr gut.
Und nochmal, es geht eben nicht um diese Arschlöcher und Idioten. Also die wird es immer geben. Also es wird immer einen Weinstein geben. Es wird immer einen schwulen Hasser geben oder jemanden, der Frauen diskriminiert, der Leute mit dunkler Hautfarbe diskriminiert oder sonst irgendwas. Wichtig ist, dass wir lauter werden, dass wir allen Menschen, die einfach mit einer anderen Herausforderung auf diese Welt gekommen sind, dass wir denen den Rücken stärken und einfach Position beziehen, um einfach klarzustellen, die Mehrheit denkt so. Und mein Problem ist immer, dass die Minderheit aktuell immer noch viel zu laut ist. Es gibt ja auch gewisse Parteien, die dann sogar Internet-Trolle beschäftigen, die dann wirklich so viel posten und so eine Präsenz dadurch darstellen, dass man teilweise wirklich den Eindruck hat, oh Gott, das ist wirklich die Mehrheit der Bevölkerung. Ja. Aber das ist nicht so. Also das ist einfach nicht so. Und es ist einfach viel, viel wichtiger. Und auch wenn es wie eine Leier klingt, ab und zu muss man da einfach was dazu sagen, damit man einfach die gerade noch so schwanken, einfach mal auf die gute Seite der Macht holt. Ne? Und den Leuten, die eben gerade so eine Herausforderung haben und sich alleine fühlen, dass die einfach sagen, geil, also wenn die das sagt und der auch, dann bin ich eben doch nicht so falsch, wie mir meine Eltern oder sonst wer suggerieren, sondern es gibt da draußen eben Leute, die genau so denken wie ich und das eben auch völlig okay finden.
Total. Also kann ich dir nur in jedem Punkt nur zustimmen, finde ich wichtig und sehr inspirierend, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Ruth, in Anbetracht der Tatsache, dass wir nur noch ein wenige Minuten haben, würde ich ganz profihaft mit einer Abmoderation beginnen, wie man es halt macht im Showbusiness. Ruth, es war mir eine Ehre, mit dir heute zu sprechen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du bist wahnsinnig sympathisch. Ich wollte gerade sagen, hätte ich gar nicht gedacht. Stimmt aber nicht. Ich wusste es ja nicht besser. Aber du hast es nochmal getoppt. Und dadurch, dass ich dein Buch mal angefangen habe zu lesen und jetzt auch definitiv durchlesen werde, fand ich es schon sehr sympathisch. Folgt bitte Ruth Moschner auf Instagram, ihr Lieben. Und schaut euch die Story-Highlights an, die sind sehr, sehr toll. Kauft das Buch Total Detox, was sie immer schon mal loswerden wollten. Ich werde in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch was dazu machen, denn ich werde mir das jetzt durchlesen und vielleicht mal so eine so eine Self-Challenge machen mit mir. Und ich wünsche dir alles Gute, Ruth. Ich würde mich irgendwann wieder sprechen. Du hast sehr viele Projekte, glaube ich, noch jetzt in der Pipeline. Wir werden dich sehen und hören und darum alles, alles Gute.
Danke dir auch. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne. Grüße nach Berlin und wir hören uns.
Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.